Dann jetzt noch einmal Moin, ganz offiziell. Gibt es noch andere Fragen? Also gerade hatten wir schon so ein paar, naja, das übliche Univis Mein Campus-Problem. Das kennen wir schon jedes Jahr wieder aufs Neue. Andere Fragen, andere Antworten? Moin, moin. Fragen zur Prüfung, Fragen zu irgendwas? Dann frage ich, wie weit seid ihr denn? Die 7,5 ECTS haben wollen, die müssen ja so eine CPU bauen im Laufe der Jahrzehnte. Wie weit seid ihr denn? Okay, bei euch weiß ich den letzten Stand. Und der Rest? Fühlt euch mal so ein bisschen gestupst. Muss mal so langsam in die Gänge kommen. Ne? Da kommen noch große Brocken nachher. Das ist noch so eine Gewissensfrage. Eigentlich sage ich immer, Ende der Vorlesungszeit sollte es eigentlich fertig sein. Aber ich kenne euch und ich kenne auch eure Probleme, so mit, da kommen ja dann die ganzen Prüfungen und so. Und dann hat man erstmal, naja, nach der Vorlesungszeit sowieso erstmal die Schnauze voll und will mal Urlaub machen. Und also weiß ich schon, dass alle Leute sowieso bei mir ankommen und fragen, kriege ich noch eine Woche oder zwei oder so. Also ich sage mal, er sollte auf jeden Fall vor der Prüfung fertig sein. Also ich weiß nicht, wer alles überhaupt Prüfung machen will. Also ich vermute mal die allermeisten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Also alle, die Prüfung machen wollen, die sollten vorher die CPU fertig haben. Als Gruppe halt. Im August habe ich Urlaub. Also da könnt ihr eh nicht prüfen lassen. Soll heißen, den August habt ihr auf jeden Fall noch für eure CPU. Da kann ich eh nicht nachgucken. Ich kann allerdings auch dann nicht mehr helfen. Ne? Also wer dann im August sagt, oh, weiß nicht weiter, hat er Pech gehabt. Also ich habe die ersten 4 Wochen der Schulferien. Jetzt fragt mich nicht, wann die genau anfangen. Müsst ihr nachgucken. Das ist Größenordnung Ende Juli und dann fast den ganzen August. Also wenn, dann vorher, wenn ihr wollt. Im Prinzip können wir auch noch während des Semesters die Prüfung machen. Dann fehlt halt, sagen wir mal, die allerletzte Stunde. Hätte ich jetzt nicht das große Problem mit. Aber die meisten Leute wollen natürlich das sich nochmal angucken. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ne? Soll heißen, also irgendwie September, Oktober. Okay. Jo, gut, dann weiter im Geschäft. Also, das war eine der letzten Folien am Dienstag, dass wir uns angeguckt haben, haben gesagt, die Delay-Slots, also wie viele Instruktionen werden noch ausgeführt, nachdem der Sprungbefehl schon geladen worden ist, haben wir gesagt, naja, in unserer Standard-Pipeline ohne irgendwelche Maßnahmen sind es 3 Instruktionen. Dann haben wir gesagt, naja, man kann diese 3 Delay-Slots nur manchmal nutzen. Sprich, im Wesentlichen stehen ganz viele NOP-Befehle im Programm, das ist doof. Also schauen wir, dass es möglichst wenig Delay-Slots werden. Sprich, naja, einer, besser geht es nicht, einen Takt müssen wir Instruktionen laden. Wenn wir uns die Instruktion angucken, dann laden wir ja schon die nächste. Also mindestens einen Takt Verzögerung gibt es. Aber das rein theoretisch wäre möglich. Okay, haben wir uns angeguckt, müssen wir halt noch eine zweite ALU spendieren, die den Vergleich macht. Und gegebenenfalls dann springt. Jo, dann kann man sich überlegen, wie gut ist das jetzt oder was bedeutet das für die Performance? Ja, wenn wir dann normalerweise immer einen Takt brauchen, das sind die Clocks per Instruction, normalerweise immer einen Takt, aber es kommt noch einer dazu in 50% der Fälle, nämlich, naja, grober Daumen, 50%, Entschuldigung, in 20% der Fälle. Jede 5. Instruktion ist ein Sprungbefehl, also so Größenordnung 20% kommen noch an Performanceverlust letztendlich dazu. Ja, unsere Befehle dauern jetzt im Mittel nicht einen Takt, sondern 1,2 Takte. Wo man sich dann noch überlegt, naja, der Compiler, so ganz doof ist er ja vielleicht nicht, er kann ja statt dem Nop da vielleicht was eintragen. Auf einer anderen Folie stand drauf, 60% der Delay-Slots kann er füllen. Ja, 60 ist doof zu rechnen, nehmen wir mal 50, geht einfacher zu rechnen, dann sind wir so irgendwie bei 1,1. Soll heißen, das ist jetzt so ein Overhead, so Größenordnung 10%. Und 10%, das ist, naja gut, bei High Performance, da möchte man auch die 10% noch loswerden, aber 10% ist schon mal besser als das, was wir vorher hatten mit den drei Delay-Slots, wo wir im Wesentlichen nur Knobs abgearbeitet haben. Jo. Leider funktioniert das nicht immer. Ihr merkt schon, ich erzähle euch immer eine gute Idee und am Ende kommt dann schön, aber geht nicht. So ähnlich auch hier wieder. Wir haben nämlich an manchen Stellen ein Problem. Nämlich zum Beispiel, wir haben unsere Pipeline. Jo, und es gibt zum Beispiel in der Intel-Welt irgendwie sowas, move x nach ax. Also ich hole irgendeine Variable, irgendeine Zahl nach ax und rufe auf jump ax oder manche möchten noch ein Sternchen davor. Soll heißen, ich springe zu der Adresse, die in ax drin steht. Ja, und häufig ist das beispielsweise bei Switch-Statements. Ne, da hole ich mir aus einer Tabelle mit Offset, naja, Parameter beim Switch, hole ich mir eine Zahl raus, nämlich da, wo ich hinspringen will. Ja, die Zahl hole ich mir und da springe ich hin. Warum ist jetzt das ein Problem? Genau. Nicht einmal. Ja. Aus dem Registerfile könnte ich ja in dieser speziellen ALU vom Registerfile direkt in den Programmcounter. Sonst addiere ich auf dem Programmcounter was drauf. Jetzt könnte ich stattdessen das Register nehmen. Ne? Also wir haben hier unsere Memory Stage. Vorletzter Punkt. Soll heißen, das Move ist erst an der Stelle fertig. Da hilft uns das jetzt gar nichts, dass wir hier ganz schnell vorne springen wollen. Ja, unser Sprungbefehl ist schon da hinten, der hätte da aber schon sein Ziel gebraucht. Ne? Also die Konstruktion, das geht nicht mit einem Delay-Slot. Ja, und da kann man sich noch ein paar weitere ähnliche Geschichten ausdenken, kommt ein bisschen auf die Architektur und was man an Befehlen hat, aber so von der Idee her, wenn ich was aus dem Speicher hole, das dauert immer ein bisschen länger, dann kann ich das, was ich aus dem Speicher geholt habe, nicht so direkt zum Springen verwenden. Ja, und da hilft jetzt auch kein Forwarding und kein Nix. Könnt ihr euch vorstellen, wenn mein Move-Befehl da ist, ja, dann ist mein Sprungbefehl schon da. Ja, und ich habe schon zwei weitere geladen. Also haben wir schon mindestens zwei Delay-Slots. Beziehungsweise bei längeren Pipelines entsprechend noch mehr. Also da geht nichts. Jo, das müssen wir uns noch irgendwie überlegen, wie wir das auf die Reihe kriegen. Also so direkt noch nicht. Ja, und es gibt noch viel schönere Geschichten. Mal gucken, ob wir irgendjemanden finden in dieser Runde, der auf die Idee kommt. Das ist so eine der schwersten Fragen, die man hier so stellen kann. Ich habe es auch schon mal in der Prüfung gefragt, bei den ganz guten Kandidaten, der kam sogar drauf. Was kann jetzt das Problem sein? Wir haben Delayed Branching, sagen wir mal drei Delay-Slots, ohne jetzt groß was zu tun, drei Delay-Slots. Und wir haben ja immer gesagt, naja, manchmal müssen wir Bubbles in unsere Pipeline schieben. Beispielsweise, wenn das Forwarding nicht funktioniert, haben wir uns angeguckt. Beispielsweise, hier, wenn, sagen wir mal, unsere Fetch-Unit, die will aus dem Speicher irgendwie was laden, der Cache ist gerade nicht mit passend gefüllt, dann dauert es einen Augenblick, naja, dann schieben wir halt einen Knob hinterher. was kann das jetzt für Probleme, speziell beim Delay Branching, bedeuten?
Ja, das Problem ist, man hat drei Delay-Slots definiert, der Compiler hat sie gefüllt. Und wenn ich jetzt aber die Pipeline stalle, weil ich die Pipeline mit Blasen auffüllen will, dann werden die Delay-Slots nicht mehr ausgeführt. Und das ist gar nicht so cool, weil die Semantik hat man ja versprochen.
Genau. Jedem klar geworden? Glaube nicht. Wenn ich hinschreibe, irgendein Jump, B, C, D. Wenn ich da so hinschreibe, dann gehe ich davon aus, dass diese drei Befehle ja doch noch wohl ausgeführt werden. Hat ja doch jemand gesagt, die Kiste hat drei Delay-Slots. Wenn mir jetzt aber kommt, was weiß ich, ich schiebe das B, also wir haben mal den Zustand, sagen wir mal hier, wie machen wir das? Mein Jump, sagen wir mal, ist hier, mein A ist dementsprechend da, das B ist hier, das C ist da, das D haben wir noch nicht geladen. Jo, und jetzt aus irgendeinem Grund können wir die Pipeline nicht weiterschieben, weil, was weiß ich, das C, wir wollen es vielleicht laden, können aber gerade, oder ja, im nächsten Schritt würden wir das D laden, D ist aber vielleicht nicht im Cache, geht jetzt gerade nicht. Dann würden wir das Ganze weiterschieben, da steht das A, da steht der Jump, das B steht jetzt da an der Stelle, das C steht jetzt hier und weil wir den Befehl nicht laden können, schreiben wir einen Nop rein. Ja, und jetzt ist das Jump in der Memory Stage, jetzt springt's. Soll heißen, es geht, was weiß ich, wir springen nach X. Bei X steht ein E. Ja, jetzt wird das X in unserem Programm-Counter geladen und im nächsten Schritt holen wir uns das E. Und das D ist irgendwie verlustig gegangen. Und das ist natürlich, so wie du sagst, ja, wenn irgendjemand im Manual zugesichert hat, das ist eine 3-Delay-Slot-Pipeline, dann verlassen wir uns da irgendwie auch drauf, ne? Und wenn wir hier drei Befehle reinschreiben, dann hätten wir die drei ganz gern auch ausgeführt. Und zwar immer und immer gleich. Nur weil jetzt der Cache mal passend gefüllt war, dann werden die drei ausgeführt. Oder mal ist er nicht passend gefüllt, dann werden nur zwei ausgeführt. Oder, nee, ne? Das kann es nicht sein. So was Ähnliches haben wir auch in dem Fall. Wenn man nämlich jetzt mit Fetch und Memory Stage, beide wollen gleichzeitig was aus dem Speicher lesen. Ist ja so ungewöhnlich nicht. Das Fetch muss immer lesen, um den nächsten Befehl zu holen. Und die Memory Stage, naja, die liest halt dann, wenn gerade ein Load-Befehl da vorbeikommt. Ist ja auch nicht so selten. Zwar nicht immer wie bei dem Fetch, aber doch nicht selten. Dann wollen sie beide lesen. Und es könnte natürlich jetzt sein, dass beide Caches nicht voll sind. Was machen wir jetzt? Ja, das ist ja schon eine Harvard-Architektur, ne? Wenn man dann zwei Caches hat. Also was man da noch genauer tun kann, das machen wir nachher. Da kommen wir zu den Bussen und so und Caches. Aber irgendwann wollen ja doch diese zwei Wege zum Speicher und wenn dann noch so viele Caches dazwischen sind, irgendwann müssen sie mal auf den Hauptspeicher zugreifen. Ja, getrennter Hauptspeicher ist doof, weil dann kann ich keine Programme generieren. Ne, sowas wie eine virtuelle Maschine gibt es dann nicht. Wenn es nur Daten gibt, die ich aber nicht, ja, ich kann zwar Daten schreiben, aber die Daten kann ich nicht ausführen, dann kann ich nie ein Programm generieren. Compiler gibt es dann nicht. Also irgendwie müssen sie mal auf einen gemeinsamen Speicher. Und wenn jetzt der Weg jetzt, was weiß ich, sämtliche Caches sind gerade leer, dann wollen sie beide auf den gemeinsamen Speicher und können nicht.
Ja. Technisch am einfachsten ist wahrscheinlich nur so als wenn ihr halt in den falschen Takt da seid, halt warten.
Nur immer abwechseln ist doof, weil die Fetch Unit will immer. Die muss immer können, oder eigentlich muss er immer können, ne? Sonst ist es ein bisschen witzlos. Sonst schaffen wir unsere Ein-Takt-Instruktionen-Geschichte nicht mehr. Also man kann eventuell sagen, naja, eigentlich darf sie immer und die auch immer. Und solange die Daten in den Caches sind, ist das ja auch okay. Und nur, ja, das Problem taucht nur auf, wenn sie beide wollen und beide Caches ausgerechnet nicht das Richtige haben. Was machen wir dann? Ja, beide können nicht. Ist die Frage, wer darf zuerst? Also alternierend, okay. Ein von beiden, geben wir mal Priorität. Wer ist wofür? Wer? Das ist ein nicht unbedeutendes Argument. Ne? Also wenn wir das hier durch die Pipeline durchschieben und hier geht es nicht weiter, weil die Memory Unit nicht darf, dann hilft uns das überhaupt nichts, wenn die Vorderen können, aber sie können ihre Ergebnisse nicht loswerden. Das war jetzt eben das Argument. Naja, dann muss die Memory Unit zuerst, der Rest hält an. Und dann ist ja wieder Platz und im nächsten Schritt kommt dann die Fetch Unit und darf als nächstes.
Das muss ich gar nicht viel tun, weil die Memory Unit halt anhält, wenn sie plant. Also immer wenn die Memory Unit darf, muss für einen Takt stoppen, weil sie jetzt gerade der Memory braucht. Das wäre ja nicht unvernünftig. Ja, no.
Also die Idee ist ja, dass beide gleichzeitig können mit Caches. Und nur wenn sie nicht beide können, dann sagst du, naja, dann soll die Memory Unit Priorität haben. Und wenn die ihre Sache erledigt hat, dann ist das Datum ja ein weitergewandert, dann kann der andere Teil hinterher schaufeln. Ja, und jetzt sage ich, jetzt schieben wir ja wieder eine Blase rein. Wenn der weiterschiebt, der Kram hier vorne kann nicht weiter, weil mir fehlt eine Instruktion, heißt es, wir haben wieder eine Blase in der Pipeline. Delayed Branching heißt, mir geht eine Instruktion verloren. Haben wir gerade. Also, Fetch zuerst geht nicht, weil wird das Datum nicht los. Memory Unit zuerst geht nicht, wir haben eine Blase, Delayed Branching geht in die Hose. Und du? Naja, die Lazelots abschaffen, wir werden uns noch drum kümmern, aber so trivial ist auch das nicht. Ja, folgende Idee, die Fetch Unit darf zuerst, das haben wir doch gerade gesagt, wo soll sie mit ihrem Datum hin? Das können sie doch nicht in die Pipeline reinstecken. Die Pipeline muss ja anhalten, weil die Memory Stage nicht kann. Aber, naja, die Fetch Unit kann es ja mal holen. Und wenn sie es holt, ist es im Cache. Sie kann es vielleicht nicht weiterschieben in die Pipeline, aber sie kann es in Cache schreiben. Der ganze andere Kram hält an, passiert nichts. Und im nächsten Schritt, ja, dann ist der Konflikt aufgelöst, weil die Fetch Unit hat jetzt das, was sie will, in ihrem Cache. Ja, und dann hat die Memory Unit freie Bahn zum Hauptspeicher. Das heißt, im zweiten Schritt kann dann die Memory Unit, währenddessen muss noch alles anhalten, aber der Konflikt lässt sich dann auflösen, auch ohne Bubble. Okay, also man kann die Blasen loswerden, man muss allerdings ein bisschen drüber nachdenken. Jo, das soll mal die letzte Folie sein, was Pipelining angeht. Das ist eine Folie, die habe ich mir, ihr seht da unten die Adresse, irgendwo aus dem Internet gezogen. Das ist einer der aktuell wohl mit am schnellsten existierenden Prozessoren. Der ist in der, fragt mich jetzt nicht, weiß nicht mal auswendig, Top 10-Liste oder so drin. Ist nicht der aktuellste, weil ich habe keine Info. Man kriegt immer so wenig Infos, ne? Das ist überhaupt mal eine, wo ein bisschen Info drin steht. Ich will euch auch nicht alles zeigen, was da drin steht, nur so ein bisschen darauf hinweisen, so was hier oben so steht. Also, wir haben eine 4-Stage-Fetch-Unit. Also das, was hier immer so ein Kästchen war, ist bei Spark-Prozessoren nicht ein Kästchen, sondern das sind eigentlich schon 4 Schritte. Ja, Decode und Issue, das ist super skalar, das haben wir noch nicht. Dann kommt das nächste hier, Register Read, 4 Takte für Integer, 5 Takte für Floating Point. Also das sind auch schon nicht so wie hier einmal lesen und gut ist, sondern naja, es geht halt durch mehrere Multiplexer oder so durch. Dann haben wir hier unsere Execute Stages. Okay, die sind mit dabei. Gut, das liegt so ein bisschen an dem Superskalar, da kommen wir noch drauf. Jo, und dann haben wir hier die Memory Stage, Level 1 Cache, 3 Takte für Integer, 4 für Floating Point. Also auch das ist nicht ein von Kästchen, sondern das sind 3 bzw. 4 Stages. Also, wenn man das hier zusammenzählt, 4, 7, ja, 4 oder 5, sagen wir mal 12, 15, so Größenordnung 17 Stages. In etwa müsstet ihr das Bildchen jetzt kennen. Das Einzige, was halt noch, was wir nicht gemacht haben, ist der Kram hier zwischen. Ganz einfach deshalb, weil es hier nicht eine Pipeline ist, sondern weil es hier mehrere Pipelines sind. Und die Stages, die verteilen praktisch die Arbeit jetzt auf die mehreren Pipeline-Stufen, die da drin stehen. Jo, das machen wir aber noch. Jo, das soll es dann erstmal für Pipelining, fürs einfache Pipelining gewesen sein. Das werden wir im Laufe der Zeit noch ein bisschen ausbauen. Jo, was wir jetzt brauchen, zum Verständnis erst einmal, Busse. Also, unser Bus. Erste Frage, kann man einen Rechner bauen ohne Bus?
Man braucht keinen Speicher.
Okay, naja. Ja, und sagen wir mal, wir hätten Speicher und CPU und I/O und so, was man so gewöhnlich braucht. Ja, wenn ihr in alle möglichen Rechnerarchitekturbücher reinguckt, da steht immer drin Bus, Bus, Bus. Ganze Bussysteme. Heutzutage gibt es, was weiß ich, den Hostbus und den RAM-Bus und den I/O-Bus und den PCI-Bus und den PCI-Express und das sind ganze Bussysteme im Rechner. Ja, wir sind gerade dabei, die Zuse 23 im Rechenzentrum zu restaurieren. Großrechner von 1961, der hat keinen Bus. Das geht auch ohne. Allerdings aus heutiger Sicht seltsame Konstruktion. Eine gute Frage. Was macht er? Also an sich hat man es ja so, man hat hier so seine CPU und seine Geräte, Speicher, weiß der Henker was. Wenn die CPU schreibt, kann sie natürlich das eine Datum an alle liefern und fertig. Das ist ein Kabel und gut ist. Wenn natürlich jetzt aber hier die Geräte zurückliefern, dann können Sie nicht über eine Leitung zurückliefern, weil Sie liefern ja vielleicht was Verschiedenes. Der eine liefert eine 0, der andere eine 1. Geht nicht. Aber man kann es so machen, man kann hier im Prinzip ein Oder-Gatter und das geht dann an die CPU. Und so nach dem Motto, wer gerade nicht gefragt ist, der sendet eine 0. Und der gefragt ist, der sendet die 0 oder 1. Und das Ganze verodert an die CPU. Haben wir auch das, was wir brauchen. Allerdings, man sieht hier schon so ein bisschen, statt einer Leitung haben wir halt hier drei. Das macht einfach einen entsprechenden Kabelsalat. Wenn ihr euch die Zuse anguckt, dann wisst ihr, was ich mit Kabelsalat meine. Das ist eine Schrankwand, die nur aus Kabeln besteht, also im Wesentlichen. Jo, gut, wenn man das als Bus macht, dann müssen hier alle, die nicht gefragt sind, irgendwie nichts senden. Eine 0 oder eine 1, das ist beides nicht. Ne? Eine 0 ist eine 0, eine 1 ist eine 1, nichts ist was anderes. Und das wird normalerweise, haben wir ja schon mal uns angeguckt, als Tri-State bezeichnet, also dieses Z. Das ist einfach ein zusätzlicher Zustand, den es in der Hardware gibt, den es in der Informatik allerdings normalerweise nicht gibt. Ne? Ihr kennt immer 0 und 1 im Speicher, aber kein Z, logischerweise. Jo, kann man sich die Wahrheitstabelle entsprechend ausmalen. Das haben wir uns irgendwann schon mal angeguckt im Zusammenhang mit Tri-State-Treibern. Das ist jetzt hier nur so der Vollständigkeit halber beim Bus nochmal dabei. Jo, jetzt kommen wir zu dem, was jetzt überhaupt keine Informatik mehr ist. Was auch sehr unschön ist, sag ich mal. Und auch die E-Techniker raufen sich da die Haare. Folgendes Problem. Ein Bus, egal wie ihr ihn aufbaut, ist immer ein Kabel oder eine Leiterbahn auf der Platine oder irgendwas in der Art. Und da die Komponenten eine bestimmte Ausdehnung haben, ist das Kabel nicht unerheblich lang, sage ich mal. Das sind, was weiß ich, heutzutage die Motherboards in einem PC oder so. Was haben die so? 20 mal 30 cm, ganz grober Daumen. Dann sind die Kabel oder die Leiterbahnen schon mal, ich sag mal, 20 cm lang. Was ich für euch mal gemacht habe, ich habe mir hergenommen einen Rechteckgenerator. Soll heißen, ein Ding, was am Ausgang 0101101 liefert. Und zwar einen recht schönen schnellen, der auch recht sauberen Einsen, recht sauberen Nullen produziert. Und was ich gemacht habe, ich habe mal da gemessen, was dann da so rauskommt. Ich habe da gemessen, so in der Mitte von dem Kabel, und ich habe mal am Ende vom Kabel gemessen. Und den Bildschirm von dem Messgerät abfotografiert. So nach 0 und 1 sieht das nicht so ganz aus. Das untere, okay, das kann man ja noch so als 0 und 1 interpretieren. Von gewissen Schwingungen abgesehen. Das obere, nicht wirklich. Jetzt dürft ihr mal raten, wo habe ich das obere gemessen, wo habe ich das untere gemessen. Ist das direkt am Rechteckgenerator oder ist das am Kabel unten? Wer ist für Rechteckgenerator?
War die Leitung abgeschlossen?
Nein. Du bist E-Techniker, du musst das wissen. Das hier? Ja, nee. Das ist am Ende vom Kabel. Das ist am Rechteckgenerator. Das kann ja jeder sagen, oh, scheiß Rechteckgenerator, ne? Das ist ja kein Rechteck, was der liefert. Ja, Pustekuchen. Wenn ich das Kabel abnehme, dann sieht das Signal so aus. Woran liegt das?
Reflexion am Ende?
Ja, ich erkläre es. Also, wenn ich hier meinen Rechteckgenerator habe und hier meine lange Strippe. Und mein Rechteckgenerator produziert jetzt im Moment ganz viele Elektronen. Er schaltet von 1 nach 0 oder 0 nach 1, egal. Dann sind die Elektronen alle hier geknubbelt. Wenn ich jetzt hier messe, sind da, ich sag mal, 5 Volt. Wenn ich hier am Ende messe, ist noch kein Elektron angekommen, dauert einen Augenblick, 0 Volt. Jo, jetzt, der liefert natürlich Elektronen nach und die Elektronen, die wandern jetzt so langsam darüber. Langsam, naja, mit Licht, fast Lichtgeschwindigkeit. Aber, also mein Rechteckgenerator, der war flott. Paar Gigahertz, weiß nicht mehr genau auswendig. Das heißt, die Elektronen, bis die hier drüben ankommen, dauert eine Weile. Und so lange wirkt sozusagen die Leitung wie so eine Art Kurzschluss. Da sind 0 Volt, da sind 5 Volt, das ist eine Art Kurzschluss. Jo, der Kurzschluss ist so lange, bis hier die Elektronen am anderen Ende angekommen sind. Jo, wie ist das jetzt, wenn ich, naja, das ist sozusagen, ich könnte es mir auch hinmalen als sozusagen so eine Widerstandskette. Ne? Also die Leitung ist ja ein ohmscher Widerstand. Also kann ich sozusagen ersatzweise auch lauter Widerstände hinmalen. Ja, und wenn jetzt hier hinten 0 Volt sind und da sind 5 Volt, dann kann man sich überlegen, ja, oder beziehungsweise am Anfang, wenn die Elektronen alle noch hier vorne sind, dann ist hier auch 0 Volt. Ja, sagen wir mal, da sind 0 Volt. Dann haben wir hier so eine Art Spannungsteiler. Ja, da teilt sich die Spannung auf, da in der Mitte ist die Hälfte. Und das ist das, was man hier sieht am Ausgang, am Anfang. Ja, der Rechteckgenerator generiert zwar ganz viele Elektronen, aber wir haben sozusagen einen Kurzschluss auf der Leitung, die fließen sofort ab. Und dann haben wir erstmal durch diesen Spannungsteiler die halbe Spannung. Bis die Elektronen alle am Ende angekommen sind, dann haben wir keinen Spannungsteiler mehr. Und dann schießt plötzlich die Spannung auf ihre eigentlich wirklichen 5 Volt. Jo, und dann schaltet der Rechteckgenerator ab, wenn er abschaltet. Naja, aber in der Zwischenzeit ist die ganze Leitung hier voll mit Elektronen. Dann kehrt sich das Ganze wieder um. Dann haben wir am Anfang, da werden die Elektronen abgesaugt, da haben wir dann 0 Volt und am Ende sind sie 5. Haben wir aber auch wieder einen Spannungsteiler, in der Mitte messe ich wieder die Hälfte. Oder das kommt darauf an, wo ich messe, die Hälfte, ein Drittel, irgendwas. Soll heißen, die Spannung fällt zwar erstmal ab, aber sie geht nicht auf Null, weil auf der Leitung sind ja noch jede Menge Elektronen und die brauchen eine Weile, bis sie auch wieder zurückgeflossen sind, vom Ende bis zum Rechteckgenerator und dann fällt die Spannung auf Null. Ja, so ähnlich müsst ihr euch das natürlich auf eurem Bus auch vorstellen. Wenn die CPU hier irgendwie was in einen Speicher schreiben will, dann schreibt sie zwar erst, also aus Informatiker-Sicht kommt dann eine 1, nur die 1 ist keine 1. Das ist irgend so ein merkwürdig Gemisch von, ne? Jo, und am Ende, wenn dann, was weiß ich, sie hat die 1 geschrieben, und will den Bus wieder freigeben und hört auf zu schreiben. Das heißt noch lange nicht, dass die Elektronen wieder weg sind. Die sind immer noch da. Jo, eine Möglichkeit, hattest du ja schon so gefragt, ist der Bus abgeschlossen oder nicht? Eine Möglichkeit ist, am Ende einen Widerstand einzubauen. Im Prinzip wurscht, nach Masse oder nach plus 5 Volt oder so. Wenn ich das mache, dann fließen natürlich die Elektronen, die ich hier jetzt reinstecke, da hinten auch wieder ab. Soll heißen, ja, das sieht aus Sicht des Rechteckgenerators die ganze Zeit so aus, als müsste er immer gleichmäßig Elektronen nachliefern. Und wenn die Elektronen am Ende ankommen, dann staut sich das nicht plötzlich. Die fließen dann ja weiter. Soll heißen, es gibt diesen Hubble hier nicht. Also ich schicke Elektronen rein und die fließen ab und fließen ab und fließen ab. Und wenn sie jetzt weiterhin abfließen, auch wenn sie am Ende angekommen sind, dann habe ich hier so eine durchgehende Linie. Also das ist das, was man heutzutage meistens macht. Das Dumme ist, das kostet Strom. Ich muss ja die ganze Zeit Elektronen nachliefern. Da fließen die ganze Zeit Elektronen, das kostet einfach Strom. Jo, also, das müsst ihr mal so im Hinterkopf behalten. Da gibt es so Hubble. Jetzt ist die Frage, ich meine, so ein Hubble, Ihr seht auch sonst hier, naja, das Signal ist nicht so ganz sauber, ne? Irgendwelche Schaltvorgänge, keine Ahnung, wo die alle herkommen. Also so kleine Höppelchen, egal. Naja, der Höppel ist schon sehr lang, ne? Die Frage ist, wie lang ist er denn, zeitlich gesehen? Das ist die Zeit, die Elektronen brauchen, um sich von da nach da auszubreiten. Und also generell die elektromagnetische Welle hat Lichtgeschwindigkeit, so ist das Ding definiert. Allerdings gilt das für das Vakuum. Wir haben kein Vakuum, wir haben Kupferkabel oder irgend sowas. Dann haben wir so grobe Richtschnur, zwei Drittel Lichtgeschwindigkeit. Ein bisschen aufs Material drauf an, Größenordnung 2 Drittel. Ja, Lichtgeschwindigkeit ist Größenordnung 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, beziehungsweise 2 Drittel sind dann 2 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Ne, also von hier bis zur Sonne, wie war das, 8 Minuten. Rasend schnell, denkt man. Wenn man das aber umrechnet, also von Sekunden auf Nanosekunden beispielsweise umrechnet, dann sind das gerade noch 20 Zentimeter. Und Nanosekunden haben wir dann bei einer Frequenz von, also 1 durch eine Nanosekunde ist 1 Gigahertz. Also bei einer Frequenz von 1 Gigahertz haben wir gerade noch 20 Zentimeter. Ja, bei denen machen wir gleich noch. Also auf jeden Fall können wir festhalten, 20 Zentimeter bei 1 Gigahertz. Wenn man sich jetzt anguckt, so ein PC-Motherboard heutzutage, hatten wir gerade eben so Größenordnung DIN A4, da sind die Wege ja schon 20 Zentimeter von CPU zum Speicher oder so. Soll heißen, wir werden auf dem Bus von der CPU zum Speicher über ein Gigahertz nicht rüberkommen. Das Signal kommt nicht an in der Zeit, schlicht und ergreifend. Jo, wenn man jetzt einen Großrechner bauen will, der jetzt richtig Speicher hat, so ein paar Terabyte, dann hat man ja hier noch ganz viele Speicher, ganz viele Speicher. Das heißt, das Ding wird groß, die Wege werden immer länger. Gigahertz ist nichts mehr. Ne? Also zum Speicher hin mit Gigahertz geht dann schlicht nicht mehr.
Ja. Wir können es halt da Stufen machen, alle 10 cm und dann wie eine Pipeline-Stufe.
Das kannst du natürlich gerne tun, aber wenn du jetzt das Kommando hinschickst, ich hätte gerne aus Speicherzelle 23 das Datum, dann kannst du das langsam durch deine Pipeline-Stufen durchtackern und wieder zurücktackern, aber dann brauchst du so und so viele Takte. Das geht dann im Prinzip, aber du hast natürlich dann eine Latenz von 10 Takten oder irgend sowas. Ja, okay, muss man bloß im Hinterkopf behalten. Jo, okay, also das ist so die Auswirkung auf die Bussysteme, die man heutzutage so hat. Man kann sich aber natürlich genauso überlegen, ja, das ist ja nur 1 Gigahertz unsere CPU heutzutage, also das, was man so standardmäßig PC-weltmäßig kaufen kann, sind so 3, 4 Gigahertz. Und in der Testphase sind so die Größenordnung 10 Gigahertz Prozessoren. Und wenn man sich so anguckt, naja, so Netzwerkswitches, die haben heutzutage schon 10 Gigahertz, also die besten. Ja, 10 Gigahertz, dann geht das Ganze doch mal durch 10. Dann sind wir bei 2 Zentimeter. Ja, und dann wird das selbst in der CPU knapp. Ne? Also wenn ich dann von einer Ecke der CPU in die nächste Ecke der CPU was rüberschicken will, das geht möglicherweise in einem Takt nicht mehr. Das Signal kommt in der Zeit nicht an. Punkt. Jo, und dann wird das natürlich haarig. Also bisher habt ihr euch immer Gedanken drüber gemacht, naja, ihr müsst, was weiß ich, eure Stages, oder eure, ja, die Stages so designen, dass wenige Gatter hintereinander liegen. Okay, das ist logisch, das muss so sein. Aber jetzt muss man das Ganze auch noch so designen, dass die Wege zwischen den Gattern nicht zu lang waren. Da ist einfach eine Begrenzung. Jo, denken wir uns das mal auf den Bus. Was könnte jetzt passieren, wenn ein, sagen wir mal, Datensignal verzögert wird? Ich möchte die 13 in die Speicherzelle 25 schreiben. Boah, dann schreibe ich vielleicht nicht die 13, weil das Bit 1 kommt nicht an, sondern ich schreibe nur eine 12. Ja, häufig geht das beim Rückwärtslesen besser. Naja, wenn was kaputt geschrieben ist, das wird nicht wieder heil, wenn ich das verzögert lese. Also Datenleitung verzögern ist eine schlechte Idee. Wie schaut das aus, wenn ich das Taktsignal verzögere? Ja, nehmen wir unser Bildchen hier, sagen wir mal, also jetzt nicht die Konstruktion der Zuse, die ist ein bisschen veraltet. Also wir haben hier wieder unseren Bus und letztendlich wir haben auch einen Bustakt und der Takt geht an alle Komponenten. Aber weil wir beispielsweise hier unseren Rechteckgenerator haben, kriegt die CPU den Takt als erstes und weil die Leitung da hinten ziemlich lang ist, kriegt der Speicher den Takt als letztes. Wäre jetzt ja nicht so unwahrscheinlich. Macht uns das was? Ja, das war schon die halbe richtige Antwort. Die eine Hälfte fehlt noch. Also, ne, CPU sagt, ich möchte lesen von Speicherzelle 93. Aber der Takt, es zu tun, kommt verspätet. Du hast recht, der Speicher macht einfach verspätet los. Jetzt kommt es darauf an, ist es sehr verspätet? Soll heißen, dann kommt die Antwort zu spät. Wenn das nur ein Hauch verspätet ankommt, ja, dann kann es sein, dass die Antwort trotzdem noch rechtzeitig kommt. Es kommt jetzt darauf an, ob der Speicher insgesamt schnell genug ist. Wenn er ein bisschen Toleranz hat, ne? Er soll in einer Millisekunde antworten, er tut es aber in einer halben Millisekunde, naja, dann ist es nicht so schlimm, wenn das Kommando ein bisschen verzögert wird. Wenn es ernsthaft verzögert wird, vorbei. Jo, was hat das jetzt für Auswirkungen? Also erstmal andersrum. Wie bauen wir denn jetzt unseren Prozessorchip, beziehungsweise wie bauen wir jetzt unser Motherboard? Also wir haben jetzt gerade gesehen, Daten verzögern, ganz schlecht. Takt verzögern, naja, so ein Hauch von geht vielleicht, aber so richtig verzögern geht auch nicht. Das wäre natürlich schon mal eine Idee. Da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Leitungen alle gleich lang. Wenn die CPU das Kommando schickt zum Speicher und der Speicher kriegt jetzt Datum, Adresse und den Auftrag, schreib mal alles gleichzeitig, aber alles später, tut. Dann tut es halt ein bisschen später, aber tut. Ja, okay, Leitung alle gleich lang, das machen wir gleich noch. Jetzt schauen wir erstmal, dass überhaupt der Takt überall ankommt. Also man kann sich vorstellen, man hat sozusagen seine CPU und irgendwo haben wir unseren Pin, da geht der Takt rein. Und wenn ich den Takt da reingebe und hier so überall verteile an meine Register, die da überall drin sind, dann könnt ihr euch vorstellen, ja, Das Register hier an der Ecke, das schaltet sofort. Das Register da hinten, ja, dauert schon ein bisschen länger. Und das Register ganz da oben, einen Tag später. Schlecht. Wir haben ja unsere Pipeline eigentlich so designt, dass wir gesagt haben, alle gleichzeitig beim Takt Datum ein weiterleiten. Wenn jetzt die Pipeline-Stufe da oben, das aber so ein, was weiß ich, dreiviertel Takt später macht, das haut nicht mehr hin. Also, wie verteilen wir unseren Takt?
Ja. Wir können ja das Taktsignal am Anfang erstmal in die Mitte der CPU führen und dann immer so hart quasi.
Genau. No, erstmal in die Mitte und von da aus weg, dann kann man sagen, sind die Wege schon mal annäherungsweise gleich. Ja, wenn man es noch genauer will, dann kann man natürlich sagen, von da wieder in die Mitte von diesem, also wenn ich das so viertel, dann kann ich meinen Takt jeweils in die Mitte von meinem Viertelchip geben. Und das kann ich dann wieder unterteilen in vier Teile, von da aus wieder. So richtig schön wie so ein, ja, was ist das? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. So ein Muster wie so ein immer weiter sich auffächernder Baum. Und dann irgendwann, also jetzt alle Punkte hier kriegen den Takt zur gleichen Zeit. Ja, und jetzt sind wir schon in der Nähe, sagen wir mal, von allen Registern. Die letzte Verzögerung, okay, die macht dann irgendwann nichts mehr. Aber von der Idee her, ich muss es erstmal so auffächern. Und das Ganze wird dann so als Taktbaum bezeichnet. Also bei Intel und Co., es gibt Designer, die machen nichts anderes, als sich nur darum zu kümmern, dass der Takt an allen Registern zur gleichen Zeit ankommt. Naja, ungefähr zumindest. Ja, und das Gleiche kann man natürlich dann auch sagen fürs Motherboard. Motherboard nicht Taktgenerator links oben in die Ecke, weil so klein da oben in die Ecke passt dann noch. Und von da aus verteilen wir alle. Das funktioniert nicht. Erstmal in die Mitte und aus der Mitte dann wieder so sternförmig raus. Jo, jetzt hat irgendjemand ja schon gerade gesagt, gleich lange Leitungen wären schön. Warum sind die schön? Kleines Beispiel, also wenn wir, sagen wir mal, die CPU möchte von einer bestimmten Adresse vom Speicher was lesen, dann sagt sie auf dem Adressbus die Adresse, von der sie lesen will und die Memory-Read-Leitung ist erst 0 und dann geht sie auf 1, um anzuzeigen, ich möchte von der Adresse lesen. Jo, beim Speicher kommt das allerdings natürlich alles ein bisschen verzögert an. Lichtgeschwindigkeit ist nicht unendlich. Soll heißen, hier das Memory-Read-Signal, was hier zeitlich gesehen auf 1 gegangen ist, kommt zeitlich verzögert beim Speicher an. Die Adresse, die ich hier oben auf den Weg geschickt habe, ja, die kommt, und das ist jetzt das Problem, die kommt natürlich jetzt bitweise an. Und je nachdem, wie lang die Leitung ist, kommt das eine Bit oder das andere Bit ein bisschen früher, ein bisschen später. Soll heißen, die Adresse, das erste Bit kommt, ja, das zweite ändert sich nochmal, ach, das dritte ändert sich nochmal, ach, jetzt sind sie alle da. Das Dumme ist, wenn sie natürlich da sind, nachdem das Memory Read da ist, später, dann habe ich ja schon gesagt, hier möchte ich lesen. Da ist die Adresse, aber vielleicht noch gar nicht komplett, da fehlen noch ein paar Bits. Schlecht. Dann lese ich von irgendeiner Adresse, aber nicht von der ich eigentlich lesen wollte. So ähnlich beim Schreiben. Beim Schreiben lege ich die Adresse auf den Bus, Daten auf den Bus und ich sage zum gleichen Zeitpunkt ab dafür. Ja, die Adresse kommt so Bit für Bit an, die Daten kommen Bit für Bit an und sind irgendwann alle da. Ja, es darf nicht sein, dass das Memory Write früher kommt.
Ja. Da kommt ja noch dazu, dass man höchstwahrscheinlich am Eingang von diesen Datenleitungen, also Memory Unit so ein Register hat, was beim Memory Write halt sagt, ich tue jetzt mal hier den Wert übernehmen.
Ne? Genau.
Und der bleibt dann auch. Also es hilft auch nichts, dass es irgendwann später kommt. Oder?
Nee. Das Register übernimmt genau zu dem Zeitpunkt den Auftrag, der auszuführen ist. Wenn ein paar Bits später eingetrüdelt kommen, die werden nicht mehr übernommen. Jo, was heißt das? Das heißt, wenn ich als CPU-Designer an meinem Bus arbeiten will, dann muss ich beim Schreiben die Daten, die Adresse auf den Bus geben und Augenblick ein Däumchen drehen, einfach um sicherzustellen, naja, jetzt werden doch hoffentlich mal langsam alle Adress- und Datenbits da sein. Und wenn sie dann alle da sind, dann sage ich, okay, ab damit. Dann bin ich mir sicher, oder ja, ich muss halt so lange warten, bis ich mir sicher bin, dass die 1, die ich hinterher schicke, als letztes ankommt. Wie du da wartest, ist im Prinzip wurscht. Was ich sagen will, ist nur, ich muss es sicherstellen, dass diese 1 auf dieser Memory Write bzw. IO Write Leitung, dass die 1 als letzte ankommt. Wie ich das hinkriege, ob die CPU jetzt wartet oder wie du sagst, ob ich die Leitung einfach noch 5-mal ums Motherboard wickel, ist im Prinzip wurscht. Und warten, okay, warten ist ja jetzt nicht eine Stunde warten, das ist ja nur bis das Signal da angekommen ist. Ja, und beim Lesen sogar zweimal das Ganze. Ne? Ich muss erstmal die Adresse auf den Bus geben, dann muss ich warten, bis alle Nullen und Einsen da sind beim Speicher. Dann kann ich meine 1 hinterher schicken. Dann wird der Speicher reagieren, aber natürlich. Selbst wenn er sofort reagiert, es wird nicht sofort das Datum da sein, weil das Datum natürlich die einzelnen Bits auf der Leitung wieder zurück müssen. Das soll heißen, ich muss wieder noch ein Däumchen drehen, einen Augenblick, und erst dann kann ich meine Daten lesen. Jo, da haben die Leute früher gesagt, das mit dem Warten ist doch doof. Können wir das nicht irgendwie so machen, dass der Speicher sozusagen zurückmeldet, wenn er dann fertig ist. Dann brauche ich nicht warten, beziehungsweise ich muss nicht unnötig lange warten, sagen wir mal so. Klingt doch erstmal ganz vernünftig.
Ja. Wäre das bei dem Warten nicht dann auch ein Problem, dass das bei allen mal davor gleich sein müsste oder beim Speichern, weil da kann man sich sagen, im Prozess erkennen, was da wie lange ich da jetzt warten
muss. Das ist ein guter Punkt. Ne? Ich muss da warten und ich muss sozusagen den Worst Case tolerieren. Soll heißen, ich muss den Fall tolerieren, wo irgendwie ein Motherboard-Hersteller so ein Motherboard gebaut hat mit meiner CPU. Und dann warte ich auf einem kleinen, schnuckeligen, was weiß ich, so ein Extender-Board, warte ich ewig und 3 Tage, weil ich denke, ja, ich weiß nicht, was jetzt um mich rum alles so ist als CPU, vorsichtshalber mal warten. Da wäre das doch nicht schlecht, wenn der Speicher jetzt sozusagen zurückmelden würde, fertig. Das haben früher Leute gebaut, so die Motorola 68000er Geschichte. Ich weiß nicht, ob die jemand noch kennt. Das waren so die ersten Macintosh-Rechner, die ersten Atari ST, die ersten Sun Workstations. Da hatten so 68000er Familie an Bord. Die hatten diese Rückmeldung. Ja, was ist aber mit dieser Rückmeldung? Diese Rückmeldung ist leider natürlich ein asynchrones Signal. Ich weiß nicht, wann es kommt. Das ist so ähnlich wie beim Interrupt. Wenn ein Benutzer eine Taste drückt, weiß ich auch nicht, wann das passiert. Da haben wir uns am Anfang mal überlegt, wenn man dann asynchrone Signale in seinen Schaltkreis mit reinhaben will, dann muss man die eigentlich durch mehrere Registerstufen durch. Soll heißen, ich weiß dann zwar sofort, wann der Speicher fertig ist, aber ich muss das Signal noch durch 3 Takt Registerstufen durchleiten, damit es ein sauberes, sicheres Rechtecksignal ist. Wenn ich danach dann natürlich wieder warten muss, bis mein Signal sauber ist, bringt es uns irgendwie auch wieder nicht. Jo, andere Ideen. Also andere Ideen, die machen wir noch später. Wir gucken uns die Bussysteme später nochmal an. Das, was ihr jetzt erstmal mitgenommen haben solltet, ist, wenn ihr eine CPU baut, der ein oder andere baut ja, ne? Schubs, schubs, baut mal, dann müsst ihr, wenn ihr auf den Bus Daten ausgebt oder vom Bus Daten erwartet, dann müssen da Wartezyklen sein. Auch in der Simulation und das, wenn ihr euch das anguckt, in der Spezifikation, die ich euch für die CPU gegeben habe, da stand auch immer drin, naja, letztendlich ein Datenzugriff dauert 8 Takte. Erstmal die Daten auf dem Bus und die Adresse auf dem Bus, ich weiß nicht mehr, 2 Takte warten oder irgend sowas. Dann Memory Read oder so auf 1, 3 Takte warten und dann könnt ihr das Datum annehmen. Also das ist schon so eine State Machine, die ein paar Takte immer jeweils warten muss. Also aus der Ecke kommt es. Jo, okay. Also das war jetzt mal Bus, so ganz grob. Genaueres machen wir noch. Caches. Gut, die Einleitung, Motivation, können wir schnell drüber gehen, das wisst ihr im Prinzip. Hauptspeicherzugriffe sind langsam, das kriegt dann euch immer wieder alle möglichen Leute ein und das werdet ihr auch selber merken, wenn ihr das mal ausprobiert. Wenn das so langsam ist, dann sollte man sie entweder vermeiden, soweit es irgendwie geht. Also sind schon mal CPUs mit viel Registern, vielleicht nicht schlecht. Und dann brauche ich die Daten vielleicht gar nicht auf den Speicher holen, sondern kann sie in Registern halten. Die andere Variante ist, ja, ich könnte natürlich auch das, was ich vielleicht gleich brauche, schon mal vorsichtshalber holen, schon bevor es wirklich gebraucht wird. Beziehungsweise, wenn ich es gerade eben gebraucht habe, vielleicht nicht komplett wegschmeißen, sondern vielleicht nochmal so auf Halde legen, so nach dem Motto, nicht wegschmeißen, brauche ich gleich vielleicht nochmal. Jo, da ist die Frage natürlich, brauche ich vielleicht gleich nochmal? Was brauche ich vielleicht gleich nochmal? Ja, da gibt es 2 Heuristiken, nämlich die eine, ja, das, was ich zuletzt gebraucht habe, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich das nochmal brauche. Wer hat ein schnelles Beispiel? Also die Schleife an sich, ne? Die Instruktion, die ich aus der Schleife hole, genau, die habe ich gerade schon mal abgearbeitet, die Schleife, jetzt brauche ich sie schon wieder, die Daten. Ja. Also das ist Code, den ich immer wieder brauche. Daten möglicherweise so ähnlich, sagen wir mal der Zähler von der Schleife, vor i gleich 0, i kleiner 10, dann brauche ich das i ein paar Mal. Jo, und der zweite Punkt, die zweite Heuristik sagt, naja, wenn ich zuletzt, sagen wir mal, in meinem Array das x an der Stelle 25 gebraucht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das x an der Stelle 26 gleich brauche, auch ziemlich hoch. Ne? Weil ich über das Array sequenziell drüber gehe, zum Beispiel. Oder auch bei Code, naja, wenn ich die Instruktion gerade abgearbeitet habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die danach kommt, dass ich die gleich nochmal brauche, die ist auch ziemlich hoch. Jo, und das ist das, was wir jetzt in den Cache packen wollen. Die Frage ist, wie bauen wir die Caches? Also das erste ist, dass man normalerweise nicht unbedingt nur einen Cache hat, sondern mehrere. Also wir haben auf der einen Seite die CPU, die will die Daten, die zu der Adresse gehören. Und auf der anderen Seite haben wir unseren eigentlichen Systembus und an dem hängt unser Speicher. Und dazwischen, so die Idee, bauen wir unsere Caches. Erste Idee wäre, wir bauen einfach einen Cache dazwischen und gut ist. Allerdings kann man sich, ja, wenn man E-Techniker ist oder so, ziemlich schnell überlegen, wenn der Cache schnell sein soll, dann ist er klein. Wenn er groß sein soll, dann ist er langsam. Beides will ich nicht. Ne? Groß habe ich. aber langsam. Schnell habe ich im Prinzip auch, da sind nämlich meine Register. Aber da habe ich bloß eine Handvoll. Ich brauche noch was, was dazwischen liegt, was einigermaßen flott ist und einigermaßen groß. Und deshalb baut man meistens so eine ganze Hierarchie von Caches, also einen sogenannten Primary Cache, Secondary Cache. Ja, das kann man auch noch fortsetzen, wenn wir uns noch angucken, wofür das gut ist. Dass man einfach sagt, an der CPU ist ein kleiner Cache, der aber sehr schnell ist. Und wenn da auch noch nicht zu finden ist, was ich suche, naja, dann gehen wir noch eine Etage weiter. Der Cache ist größer, aber leider ein bisschen langsamer. Und wenn es da auch nicht ist, naja, dann gehen wir auf den Hauptspeicher. Der ist wieder ein Stückchen größer und noch ein bisschen langsamer. Jo, diese Hierarchiestufen, da kann man sich noch, also in modernen Großrechnern, da sind das durchaus mal 4, 5 solche Stufen. Hinter dem Hauptspeicher liegt dann häufig noch die Festplatte als Hintergrundspeicher, kann man im Prinzip in diese Hierarchie noch mit einbinden. Jo, die Dinger hier oben, also der erste Cache ist dann halt der Level 1 Cache oder Primary Cache oder Upstream Cache. Level 2, Level 3, Level 4 und so weiter. Beziehungsweise die Seite, das ist dann der Downstream Cache. Jo, Primary und Secondary Cache kennt man noch. Third Level Cache, der hat dann keinen Namen mehr. Also jetzt nur den Namen nach. Jo, was kann man noch unterscheiden? Wir haben ja normalerweise in unseren CPUs immer noch eine MMU drin, Memory Management Unit, die aus virtuellen Adressen physikalische Adressen macht. Da kann man sich jetzt überlegen, ja, baue ich jetzt meinen Cache vor die MMU, also aus Sicht der CPU gesehen. Oder die andere Variante wäre natürlich, ich könnte den Cache auch dahinter bauen. Wo bauen wir ihn denn jetzt hin?
An beide Stellen.
Okay.
Also warum? Einen, der von virtuellen Adressen arbeitet, einen, der physikalischen Adressen arbeitet, was uns unter Umständen einen Vorteil bietet, dass wir beim Task-Switch, wo wir vielleicht den wechseln, vielleicht auch den einen Cache gar nicht verlieren müssen, wenn der jetzt nicht groß ist.
Das ist schon mal ein guter Punkt. Kontextwechsel heißt normalerweise, dass ich die MMU umprogrammiere. Ne? Der eine Prozess ist gelaufen und hat an Adresse 13 eine Speicherseite gehabt. Wenn ich jetzt den Kontextwechsel mache, dann läuft ein nächster Prozess, der kriegt aber an der Adresse 13 eine andere Seite. Jo, wenn ich mir jetzt für Adresse 13 irgendwas gemerkt habe, dann stimmt das nicht mehr nach dem Kontextwechsel. Soll heißen, ich muss alles, was ich an virtuellen Adressen mir gemerkt habe, wegschmeißen. Ne? Also Kontextwechsel von so einem virtuellen Cache, also Cache, der zwischen CPU und MMU sitzt, so einen virtuellen Cache, den muss ich komplett den Inhalt löschen beim Kontextwechsel. Wie oft machen wir einen Kontextwechsel? Bei modernen Rechnern? Grober Daumen, wer kann schätzen?
Wir haben so mit einem Kilohertz, wenn es vom Desktop ist.
Guter Daumen, genau. Also Windows, Größenordnung Kilohertz, Linux bis vor kurzem auch noch. Linux ist wieder ein bisschen runtergegangen auf 500 oder 250 Hertz. Kann man einstellen, weil man einfach sagt, aber die Caches heutzutage, die werden relativ groß und sie sind unheimlich wichtig, werden wir noch sehen. Und wenn man den Cache-Inhalt beim Kontextwechsel immer wegschmeißt, das tut weh, das tut einfach fürchterlich weh, performancemäßig. Jo, gut, wie groß ist so ein Cache? Heutzutage Größenordnung so 32 Kilobyte, 16 Kilobyte, irgendwie so grober Daumen. Ja, und 32 Kilobyte wegschmeißen, das ist natürlich, ja, das sind so Größenordnungen, zigtausende Speicherzyklen, um den wieder zu füllen. Und Speicherzyklen sind teuer, dementsprechend so viel Daten wegzuschmeißen, unangenehm. Jo, gut, Vorteil jetzt vom physikalischen Cache dementsprechend, ja, Kontextwechsel, ja, physikalischer Cache, der merkt sich wirklich, was im Hauptspeicher steht, mit den entsprechenden Adressen vom Hauptspeicher. Da kann der Kontextwechsel stattfinden, auch ein paar hundert Mal, das stört uns nicht, wir merken uns einfach den alten Wert. Aber da sind natürlich jetzt umgekehrt wiederum Nachteile. Also ein virtueller Cache, der sitzt, haben wir ja hier gesehen, vor der MMU. Soll heißen, wenn die CPU jetzt ein Datum will, aus dem Level 1 Cache was zu holen, geht schnell. Aus dem Level 2 Cache was zu holen, wenn der jetzt hier, sagen wir mal, da sitzt, dann muss erstmal die Adresse umgerechnet werden von der MMU. Dauert wieder, logischerweise. Also der First Level Cache ist immer definitiv schneller als der Second Level Cache, alleine durch die Umrechnung von der MMU. Okay, der Second Level Cache ist normalerweise noch größer, dann ist er auch noch ein bisschen langsamer. Jo, gut, umgekehrt dann beim physikalischen Cache, der als Nachteil MMU muss immer rechnen. Jo, was macht man? Also normalerweise, und das jetzt sozusagen die Erklärung für die Harvard-Architektur, die wir immer schon mal so angesprochen haben. Wir haben unseren CPU-Core. Core jetzt im Sinne von dem, was ich euch bisher erzählt habe, die Pipeline. Die Pipeline hier mit ihren einzelnen Stufen, die möchte bei jedem Takt eine Instruktion holen. Naja, soll sie mal aus ihrem Cache Instruktionen holen. Und wir haben eine Memory Unit, die hat ihren eigenen Cache, damit kann sie rummachen. Und die Hoffnung ist, und davon sind wir ja bisher eigentlich immer ausgegangen, dass die Caches einigermaßen funktionieren. Soll heißen, dass die Pipeline eigentlich auch immer beides gleichzeitig kriegt. Gut, wenn mal der eine oder der andere Cache gerade nicht funktioniert, halb so schlimm, dann kann, was weiß ich, dann kann ich die Instruktion aus dem Instruction Cache holen und wenn der Cache mal gerade nicht funktioniert, dann kann ich über den Weg hier runter aus dem Second Level Cache mir mein Datum holen. Der Weg ist dann ja frei, vorausgesetzt der Cache funktioniert. Und umgekehrt genauso, vorausgesetzt der Cache funktioniert, dann kann ich natürlich Instruktionen auch mal aus dem anderen Cache holen. Nur in dem Fall, dass beide daneben liegen, dann habe ich ein Problem. Ja, und dafür brauchen wir hier den Arbiter, der entscheidet dann, ja, holen wir jetzt erst die Instruktion oder holen wir uns jetzt erst unser Datum oder schreiben wir erst das Datum. Das haben wir uns vorhin angeguckt. Ne? Erstmal Code holen und so lange wartet Datum. Ja, und dann kann man hier drunter eventuell noch weitere Caches lagern, wenn man will, wenn man braucht. Beziehungsweise, wenn man eine MMU braucht, dann wird die normalerweise dazwischen gebastelt. Und das ist so die Struktur, also das ist, glaube ich, mal die Struktur schlechthin heutzutage. Also in ich sage mal, 95% aller CPUs heute sieht das so in der Art aus. Das hier unten mal ignorieren, da sieht es bei den modernen Prozessoren vielleicht noch ein bisschen anders aus. Wenn man da so Multicore-Geschichten hat, dann kommt da drunter noch was. Aber der obere Teil ist eigentlich immer so. Ja, das war aber, glaube ich, nicht das, was du meintest, oder? Also zwei verschiedene Dinge. Beim Kontextwechsel, das ist kein Problem. Kontextwechsel, da schmeißen wir den Inhalt beider Caches weg. Und dann wird der Instruction Cache wieder über die MMU gefüllt und die Daten werden auch über die MMU gefüllt. Also ich komme nicht an die Daten eines vorangegangenen Prozesses dran. Die Daten sind beim Kontextwechsel weg. Wie schaut das jetzt? Insofern ist die Frage nicht schlecht. Wie schaut das jetzt aus? Es gibt so Leute, die programmieren so. Wenn ich hinschreibe, move irgendeine Konstante nach L. Und L, sagen wir mal, ist die nächste auszuführende Instruktion. Ich schreibe sozusagen mein Programm vor mir her. Es gibt so Leute, die tun sowas. Also ich könnte, sagen wir mal, eine Move-Instruktion da hinschreiben. Die Frage, was passiert jetzt? Ja, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an. Da muss man dann sehr genau das Manual von dem Prozessor lesen. Bei den meisten Prozessoren heißt es heutzutage, sagen wir dir nicht, undefiniert, Punkt. Warum? Naja, wenn die CPU was schreibt, schreibt sie das über den Datencache-Weg irgendwie in den Hauptspeicher. Was da drin steht, ist möglicherweise davon unbeeinflusst. Ich schreibe ja den Weg. Ich schreibe nicht so normalerweise. Soll heißen, wenn ich irgendwie Instruktionen schon mal ausgeführt habe und die sind schon im Cache, dann kann ich lustig die umändern in meinem eigentlichen Programm, im Hauptspeicher. Das interessiert die CPU nicht die Bohne. Das sieht ein klein bisschen anders aus, wenn ich dann, sagen wir mal, mit dem Debugger drüber gehe. Mit dem Debugger, so Single-Step-mäßig. Single-Step-mäßig, da hole ich mir immer eine Instruktion und führe sie aus. Dann hole ich mir die nächste Instruktion, die ich geschrieben habe, und führe sie aus. Soll heißen, dieser Code funktioniert, wenn ich Single-Step. Dieser Code funktioniert nicht, wenn ich einfach drüber laufe. Die Idee ist von einigen Leuten, das kann man doch benutzen, um andere davon abzuhalten, zu debuggen. Da gibt es nämlich Leute, die dann in ihren Programmen am Anfang irgend sowas einbauen. Ja, und wenn das funktioniert, dann merken sie, ja, da will mich jemand debuggen. Und dann funktioniere ich mal nicht, dann mache ich irgendwas anderes. Ja. Guckst du skeptisch? Also ich könnte hier sozusagen die Instruktion move Konstante 1 nach Error, die schreibe ich nach L. Normalerweise steht hier aber, so habe ich das eigentlich dem Compiler gesagt, move 0 nach Error. Und jetzt hier unten ein compare 0 Error, jump if equal nach OK, ansonsten Abflug. Wenn ich da rüber rausche, dann hat sich die CPU mit Pipeline und Co. holt sich die Instruktion ja vorweg. Und ausgeführt werden sie ja später irgendwie. Ja, wenn ich mir jetzt Move 0 nach Error schon geholt habe, dann kann jemand noch den Error auf 1 schreiben, das ist mir wurscht. Wenn ich die dann ausführe, dann steht die 0 in Error, dann ist alles okay. Also wenn ich da ganz normal drüber rausche, kein Problem. Wenn ich das Ganze single-steppe, Instruktion hole und ausführe, dann schreibt er mir, überschreibt er mir den Wert. Nächste holen und ausführen, dann steht plötzlich eine 1 in Error. Und dann springe ich nicht mehr nach OK, sondern dann springe ich nach Ausgabe, du darfst mich nicht debuggen.
Aber beim Single-Step überschreibe ich ja auch meine Instruktionen.
Das funktioniert natürlich nicht nur mit 1er Abstand, das funktioniert auch noch mit bei entsprechend langen Pipelinen mit 2, 3, 4, 5 Abstand. Es ist auch eine Möglichkeit rauszukriegen, welche CPU ihr unter den Fingern habt. Ne? Je nachdem, so wie du jetzt sagst, ja, hier, je nachdem, wie groß der Abstand ist, ich kann sozusagen eine 0 direkt vor mich schreiben, eine 1 ein weiter, eine 2 noch ein weiter, eine 3 noch ein weiter. Und wenn ich drüber laufe, dann steht hinterher irgendwie eine Zahl in meiner Variablen. Und die Zahl sagt dann, wie lang meine Pipeline ist. Also eine Möglichkeit zum Beispiel rauszukriegen, wie lang die Pipeline-Stufen in modernen Prozessoren sind. Also lauter so Schweinkram kann man da machen. Okay, jo. Also zurück zu deiner Frage. Ne? Also jetzt rauszukriegen, wenn ich hier Daten schreibe in meinen Codebereich. Die eine Frage ist, was mit meinem Code passiert, den ich schon geladen habe. Das andere, wenn ich natürlich in den Code im Programm Speicher schreibe, dann guckt die MMU drauf. Und dann kriegst du vielleicht ein Page-Fault, so nach dem Motto, nee, das ist Read-Only-Code. Jo. Caches habt ihr alle schon gehört. Caches haben wir jetzt gerade mal uns mal grob angeguckt. Jetzt die Frage, wie groß sollten die Dinger dann sein? Gut, jeder, der programmiert, der sagt sofort erstmal so groß wie möglich. Großer Cache ist immer gut. Naja, großer Cache ist immer teuer. Also sollte man jetzt eher sagen, naja, nicht zu groß, wenn ihr das bezahlen wollt. Wie groß soll denn jetzt sein? Also die drei verschiedenen, die wir hier haben. Also fangen wir mal da oben an. Wie groß sollte jetzt so ein Instruction Cache sein? Ja, wie viel ist denn das so, grober Daumen?
100, 200,
1000. Je mehr, je besser, ja. Ja?
Ja, wenn ich ziemlich weit springe, muss ich mir wahrscheinlich sowieso, wo ich will.
Also wir kommen noch drauf, das kann die Weite betreffen, muss es nicht notwendigerweise. Also sagen wir mal, wenn das dein gesamter Programmspeicher ist und sagen wir mal, du hast hier ein Unterprogramm und da ein Unterprogramm und du springst, sagen wir mal, hier ist eine Schleife und die Schleife springt immer wieder das Unterprogramm an und das Unterprogramm kehrt wieder zurück. Dann brauchst du eigentlich nur diese zwei schraffierten Bereiche. Der Abstand dazwischen ist erstmal wurscht. Wir kommen noch drauf, dass er nicht ganz wurscht ist, aber im Prinzip ist er, was die Größe des Caches angeht, erstmal wurscht. Der Sprung nur innerhalb der Schleife. Okay. Also okay, dann hast du recht. Also wenn hier nur kurze Sprünge sind, dann ist es eine kleine Schleife, ein kleiner Bereich. Jo, was braucht man da so standardmäßig?
Ja? Also ich würde mal sagen, so eine Obergrenze ist auf jeden Fall, was so der typische Taskwechselintervall ist und wie viele Instruktionen kann ich in der Zeit ausführen und davon irgendeinen Faktor.
Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also,
wenn ich mehr mache, bringt es nichts. Ich bin danach nicht mehr da. Ich kann den Cache gar nicht voll machen.
Ne? Genau. Also, das war ein guter Hinweis. Also, sagen wir mal 1000 Mal pro Sekunde schedulen. Ist die Frage, was kann ich in einer tausendstel Sekunde überhaupt schaffen? Habe ich jetzt da einen Gigabyte großen Cache? witzlos, den kriege ich in einer Millisekunde gar nicht voll. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Obergrenze, über die drüber zu gehen, ist witzlos. Jetzt sagst du aber gleich richtig, naja, ein Faktor davon. Warum nur ein Faktor davon? Naja, eben weil wir Schleifen haben und in dem Moment, wo ich irgendwie Code zweimal ausführe, da kann ich natürlich noch weniger Code brauchen, eigentlich noch weniger verschiedenen Code brauchen. Das kann sogar dahin gehen, was weiß ich, wenn ich eine kleine, aber lang laufende Schleife habe, dann brauche ich in meiner Millisekunde Scheduling-Zeit, dann brauche ich vielleicht 5 Instruktionen, mehr brauche ich vielleicht gar nicht. Das hängt jetzt natürlich sehr vom Programm ab, ob ich da lange laufende kleine Schleifen habe oder irgendwie große Switch-Statements mit viel Code, mal hier was ausführen, mal da was ausführen und das Ganze noch einmal, dann brauche ich eventuell mehr Platz. Wie gesagt, heutzutage Größenordnung 16, 32 Kilobyte. Das war es eigentlich schon. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Jo, wie schaut es hier Datencache aus? Gleiches Argument natürlich wie gerade. Nicht mehr, als ich in einer Millisekunde überhaupt verarbeiten kann. Wenn ich mehr, ja, was kann man in einer Millisekunde brauchen? Ja, heutzutage der Weg zum Speicher, Größenordnung Gigahertz, soll heißen, eine Milliarde Daten könnte ich in der Zeit aus dem Speicher holen. Durch 1000. Also Megabyte Größenordnung, mehr kann es nicht sein. Und davon Faktor, weil ja etliches immer wieder gebraucht wird. Ja, und auch da sagt man heutzutage 16, 32 Kilobyte Größenordnung. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Jo, und wie schaut es hier unten aus? Also hier oben, da war definitiv die Grenze, was schaffe ich in einer Millisekunde? Mehr brauche ich nicht. Der Cache hier unten, der wird in einer Millisekunde ja nicht gelöscht. Den brauche ich nicht wegzuschmeißen. Sprich, da kann ich jetzt ja, letztendlich auf immer und ewig eigentlich zwischenlagern. So, dementsprechend mehr. Und dementsprechend gibt es da auch gar nicht so unbedingt eine Obergrenze. Da ist die Obergrenze mehr so, was magst du denn ausgeben fürs Ding. Und da sind wir dann heutzutage auch bei mehreren Megabyte inzwischen. Jo, jetzt haben wir gesagt, wir cachen uns unsere Daten. Allerdings normalerweise nicht so, dass genau das, was wir uns mal aus dem Speicher geholt haben, genau das bewahren wir auf, sondern wir holen normalerweise nicht nur dieses eine Byte, sondern links und rechts noch ein bisschen mehr. Also wenn wir dann irgendwie ein Byte brauchen, dann holen wir uns nicht das eine Byte, sondern wir holen zum Beispiel mal 32 Byte am Stück. Und merken uns alle 32. Warum? Ja, das eine ist dieses Argument der räumlichen Lokalität, so nach dem Motto, ja, wenn ich Byte 56 brauche, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich Byte 57 auch gleich brauche. Soll heißen, wenn ich das schon mal gleich mithole, dann gute Chance, dass ich gleich das habe, was ich brauche. Das zweite ist, normalerweise haben wir heutzutage nicht einen byteweise organisierten Datenbus von unserer CPU, der hier was ist CPU, die was in den Speicher schreibt. Das sind nicht Bytes, die da geschrieben werden, sondern das ist mehr. Also der Datenbus bei den zum Beispiel Intel-CPUs heute, der ist 64 Bit breit, also 8 Byte. Und wenn ich jetzt nur ein Byte holen würde, da würde ich halt 7 Byte verschenken. Holen wir doch lieber 8. Ja, und nicht nur 8, sondern da kommen wir irgendwann noch drauf. Die modernen Busse haben heutzutage eigentlich alle sogenannte Burst-Möglichkeiten. Soll heißen, ich kann, naja, ich muss ja immer mal die Adresse hinschicken an den Speicher. Was hätte ich denn gern? Ja, und dann kommt das Datum von der Speicherzelle zurück. Und jetzt könnte ich eine neue Adresse schicken, dann käme ein neues Datum. brauche also sozusagen immer mindestens mal zwei Zyklen, um ein Wort zu holen. Adresse hin, Datum zurück. Zwei Zyklen. Die modernen Busse sagen, naja, wenn du nicht rechtzeitig Stopp sagst, dann liefere ich dir das nächste gleich mit. Also, einmal Adresse hin, Datum zurück, wie bisher. Ja, wenn die CPU aber nicht Stopp sagt, dann kriegt sie das nächste Datum und das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Soll heißen, ich spare mir dieses Übertragen der Adressen. Dementsprechend geht es ein bisschen flotter. Also, ein bisschen flotter ist gut, Faktor 2 in etwa. Ne? Also, auch aus dem Grund sollte ich mehr holen als das eine Wort. Geht einfach dann schneller. Ja, und das nächste werden wir uns noch angucken. Genauer angucken. Hier nur so der Hinweis. Ja, wenn ich mir aus dem Hauptspeicher was hole in meinen Cache, dann muss ich mir nicht nur das Geholte merken, sondern ich muss mir auch merken, wo es überhaupt herkommt. Damit ich dann beim nächsten Mal, wenn ich es brauche, auch weiß, ja, welches Datum von den vielen gemerkten brauche ich dann nochmal. Ja, und wenn ich mir immer nur für 32 Bytes zum Beispiel die Adresse merke, ist das natürlich weniger Aufwand, als wenn ich mir es für jedes Byte merken würde. Logisch. Ja, und das kann man sich dann mal überlegen, wie viel Bytes sollte denn jetzt so ein Cache am Stück speichern? Und das haben wir mal ausprobiert. Wir haben einfach mal gesagt, wir merken uns 16 Bytes oder 32 oder 64 oder 128 oder 256. Ja, und gucken mal an, wie oft hat der Cache die Daten, die wir brauchen, oder umgekehrt, wie oft haben wir daneben gelangt. Und dann sieht man, wenn der Cache nur wenige Bytes in der einzelnen Cache-Zeile hat, dann langen wir häufiger mal daneben. Warum? Naja, beispielsweise, wenn wir sequenziell ein Programm abarbeiten, ja, dann kommen wir recht schnell wieder aus dieser einen Cache-Zeile raus, in die nächste, in die nächste, in die nächste. Auf der anderen Seite, wenn wir die Cache-Zeilen zu groß machen, dann haben wir schlicht nur wenige. Ja, für den gleichen Speicher im Cache haben wir dann nur wenige Zeilen, dementsprechend steigt da auch wieder die Missrate an. Und so kann man sich das angucken. Naja, hier, dass es hier jetzt noch verschiedene Ebenen gibt, ist klar. Hier steht noch die Legende dazu, wenn ich nur einen kleinen Cache habe, ist logisch, ne? Dann habe ich eine höhere Rate, dass ich daneben lang, als wenn ich einen großen Cache habe. Und was man vielleicht auch noch sieht, bei einem großen Cache, da steigt es am Ende, wenn die Cache-Zeilen größer werden, noch nicht so an. Sehr wohl bei dem kleinen Cache. Liegt einfach letztendlich auch daran, die Anzahl der Cache-Zeilen in einem großen Cache ist die Anzahl einfach groß. In so einem kleinen Cache, also was haben wir hier, das war bloß ein Kilobyte. Und wenn wir da 256 Bytes in jeder Zeile haben, dann haben wir bloß vier verschiedene Speichermöglichkeiten. Da haben wir nur noch vier Zeilen. Und wenn wir jetzt einfach ein Programm haben, was so fünf Bereiche braucht, dann geht es nicht mehr. Also das muss man dann ein bisschen abwägen. Das ist dann, ja, woher weiß man die Zahlen jetzt? Wo kriegt man solche Zahlen her? Die modernen Prozessoren kennen so Event-Counter. Die zählen einfach mit, wie oft hast du getroffen oder wie oft musste ich nachladen. Aber du kannst natürlich bei einer CPU, die du jetzt gekauft hast, leider nicht so einfach variieren. Ne? Da hast du irgendwas gekauft und okay, was du kriegst, ist jetzt eine Zahl. Weil du hast ein Cache gekauft mit deiner CPU, der hat diese Breite und er hat diese Größe, also hast du genau diese eine Zahl, die du kriegst. Du kannst natürlich 50 CPUs kaufen, dann hast du vielleicht 50 Zahlen. Andere Möglichkeit?
Man kauft eine mit 256. Und die Daten organisiert man so, dass immer die ersten 128 Byte Müll sind, die man nie anfasst. Weil dann muss man die richtig, also man muss ja immer zwei holen.
Mhm. Wäre eine Möglichkeit.
Oder man simuliert es einfach.
Ne? Genau. Also heutzutage virtuelle Maschine.
Das hilft ja auch nichts mit der Pipeline. Also muss man mitsimulieren.
Cache musst du mitsimulieren. Das ist auch kein Problem.
Cache, alles. Also.
Nö.
Oder? Man muss ja eine Vollemulation machen, also man kann jetzt nicht irgendwie KVM starten.
KVM und Co. helfen einem da nicht. Da muss man so QEMU, V-Maschinen oder so mäßig komplett simulieren.
Also das müsste man ja auch mit sehen, wenn man da so präzise sein
will. Also wenn man 100% es machen will, so dann wirklich hier mit den Pipeline-Stufen, dass das Memory-Read so und so viele Takte nach dem Fetch kommt, dann wird das aufwendig. So genau nimmt man es dann meistens doch nicht. Da reicht es im Prinzip nur, so in dem Zeitraum wurde die Adresse und die Adresse angepackt. Das reicht einem im Allgemeinen schon. Der Unterschied ist dann nicht sehr groß. Also kann man sich vorstellen, ich meine, der zeitliche Abstand hier, der ist dann ja 3 Takte oder so. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann schon so eine Cache-Line wieder rausgeflogen ist, die ist dann hoffentlich klein. Kann natürlich wahrscheinlich ein Gegenbeispiel konstruieren, dass das genau anders aussieht, aber in der Praxis egal.
Ja. Geschichte mit der Code-Manipulation, also ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass das auch moderne CPUs noch so funktioniert. Weil, dass ich meine Caches, bei mehreren Kernen, die haben ja sowieso so eine Kohärenz bekommen. Und das wäre ja sozusagen, gerade wenn damit irgendwie abgedeckt wird, dass das Datum im Hauptspeicher halt geändert wurde, das könnte ja auch von einer anderen CPU geändert worden sein, zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja die Frage, die Runde-Planer könnte hergehen und sagen, okay, wenn die Page ausführbar ist und zusätzlich schreibbar, dann schalte ich halt den Cache aus oder mache irgendwelche Dinge, sodass ich sowas erkenne, weil so selbstmodifizierender Code bisher jetzt kommt schon ab und zu halt mal vor. Das würde ja mehreren Leuten auf die Schnauze.
Das sind 2 Punkte. Das eine, was du hast, du musst natürlich die Caches synchronisieren untereinander. Also Datencache und Instruktionscache vielleicht, beziehungsweise Datencache, Common Cache, Common Cache, Instruction Cache. Von der Idee her sollen sie ja nicht sichtbar sein, also müsste in allen das Gleiche drinstehen. Da sagen einige Prozessorhersteller schon, nö, also Instruktionen darf man im laufenden Programm eh nicht verändern. Also kann es auch nie passieren, dass ich Daten schreibe, die im Instruktionscache geupdatet werden müssen. Ja, manche sagen es so. Das zweite ist, und da sind sich aber alle ziemlich einig, selbst wenn man die hier im Instruction-Cache noch updatet, alles, was die CPU schon in ihrer Pipeline drin hat, das wird mit Sicherheit nicht mehr geupdatet. Und deshalb hier so eine Handvoll Instruktionen, die stehen immer in einer Pipeline. Und die kriegst du nie raus. Also dass man jetzt, was weiß ich, ich habe ja zum Beispiel hier diese Instruktion, habe ich ja schon längst geholt, bevor ich diese ausführe. Und dass ich die geholte in der Pipeline wieder auswechsel, wenn ich in die hier was schreibe, das geht nicht mehr. Nun, ich habe sie ja schon halb abgearbeitet. Ich habe schon Adressen ausgerechnet, ich habe schon aus meinen Registern Werte rausgeholt und so. Die nachträglich zu canceln, das geht nicht mehr. Dementsprechend also eine Handvoll Instruktionen, die sind mit Sicherheit im Cache, die werden mit Sicherheit auch ausgeführt. So wie ich sie damals gelesen habe. Jetzt habt ihr natürlich ein richtiges Beispiel gesagt. Ja, wie ist denn das jetzt mit Just-in-Time-Compiler und solchen Geschichten?
Wenn du so einen krassen Fall wird es wahrscheinlich auch nicht direkt geben, aber es ist halt trotzdem was
Das eine ist, dass natürlich der Code-Compiler relativ groß und relativ weit weg ist von dem Cache, von dem generierten Code. Und wenn ich den generierten Code aufrufen will, naja, 5 Instruktionen werde ich schon brauchen. Ich muss erstmal den Block suchen und wenn ich ihn gesucht habe, dann muss ich ihn ausführen. Meistens komme ich mit meinen 5 Instruktionen aus. Und das Zweite, die Hersteller bieten dann normalerweise irgendeine Art von Instruktion an, die die Pipeline flasht. Bei Intel sind es die ganzen Long-Jump-Befehle. Also ein L-Jump nach irgendwohin flasht die Pipeline. Beziehungsweise umgekehrt schiebt so lange Bubbles in die Pipeline rein, bis die Pipeline leer ist und dann kommt dieser L-Jump hinterher. Der wird, also bei Intel wird er automatisch geupdatet.
Da kann man nicht so wenig machen.
Und da kann man dann so einen Schweinkram machen. Ja, ein Just-in-Time-Compiler, virtuelle Maschine, da braucht man das.
Würde man das wahrscheinlich auch gemacht, dass man die Seite von ausführbar auf schreibbar schaltet und dann compiled und dann zurückschaltet. Und dann wird hoffentlich.
Nicht einmal, die wird immer schreibbar gelassen, weil ich sie ja ständig neu generiere normalerweise. Also jetzt nicht bei Java Virtual Machine, die kompiliert sich ihren Code einmal und der bleibt. Die kann im Prinzip dann auch auf Read-Only setzen. Ja, aber so bei virtuellen Maschinen, KVM gerade nicht, QEMU, VirtualBox, wie sie alle heißen, die Code kompilieren, die haben den Read-Write, weil er ständig neu gebaut werden muss. Wenn du ein neues Programm lädst, dann musst du dann wieder neu Code erzeugen, alten Code wegschmeißen. Jetzt die Protection ständig umzuschalten, dauert viel zu lange. Jo, Fragen dazu? Okay, dann danke ich euch. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Sehen wir uns am Dienstag wieder. Dankeschön.